Übergewicht, zu wenig Schlaf, zu viel Stress, kein Sport, die falsche Ernährung, was eben über Jahre hinweg auch zu einem Testosteronmangel führen kann. Wenn man solche Probleme hat, nicht nur zu irgendwelchen blauen Pillchen greifen sollte, sondern das auch einmal ärztlich abklären lassen sollte.
Der neue Gesundheitspodcast aus Österreich, Now, die Health Podcast bei Alpha Tauern. Daniela und Bernhard Sebastian Lürzer suchen gemeinsam mit Expertinnen und Experten wöchentlich Antworten auf die Frage, wie man ein gesundes, vitales und langes Leben führen kann. Herzlich willkommen und viel Spaß beim Reinhören.
Männer sprechen selten über ihre Gesundheit und handeln oft erst, wenn Beschwerden auftreten. Dabei spielt die sexuelle Gesundheit von Männern eine zentrale Rolle für das allgemeine Wohlbefinden und die Lebensqualität. Viele Männer scheuen sich davor, über Herausforderungen in diesem Bereich zu sprechen. Sexuelle Gesundheit ist weit mehr als nur die Fähigkeit, eine Erektion zu bekommen oder Kinder zu zeugen. Sie umfasst auch hormonelle, psychische und physische Faktoren und wirkt sich auf viele Bereiche des Lebens aus. Doch was für Probleme können auftreten? Wie kannst du diese verhindern? Und was für einen Einfluss hat dabei Testosteron? Männergesundheit war zu lange ein blinder Fleck. Unser heutiger Gesprächspartner ist Gründer von Adon Health, wo Männergesundheit neu gedacht wird. Wir freuen uns auf eine spannende Folge. Herzlich willkommen, Dr. Jonathan Apassu.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, heute da sein zu dürfen.
Vielen Dank, dass wir die Zeit noch gefunden haben, die Folge aufzunehmen. Vorweg die Frage, wie sieht denn für dich so ein richtig schönes, entspanntes, freies Wochenende aus, falls du das zurzeit überhaupt hast?
Ja, also tatsächlich als Gründer, ich glaube, manche bekommen das besser hin. Für mich ist es so, die Wochenenden sind nicht ganz frei. Also ich versuche immer einen Tag komplett frei zu schaufeln, und das meistens der Samstag, aber den Sonntag, da wird die Zeit genutzt, um die Woche schon mal vorzubereiten, weil es dann doch auch einige Themen gibt, die dann Montag, Dienstag und so weiter getan werden müssen. Und sonntags ist dann der Großteil des Teams nicht da. Ja, mein Mitgründer ist meistens auch mit im Office dann, ein, zwei weitere aus dem Team oft auch. Aber da kann echt die Zeit genutzt werden, die Woche vorzubereiten. Jetzt ist aber der Samstag dann als freier Tag total wichtig, weil natürlich, um in der Woche gut performen zu können, gehört es auch einfach dazu, ausgeruht zu sein und mit Energie dann auch geladen zurückzukehren. Und für mich ist da natürlich Sport ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Also ich mache unheimlich gerne viel Sport auch. Und da ist am Wochenende meistens entweder Sport draußen angesagt, also da ist jetzt Joggen oder im Sommer eine Wanderung. Tatsächlich lebt ja auch in München, ist das gar nicht mal so weit bis in die Berge. Dann natürlich auch mal so ein Skitrip. Meistens ist dann der Samstag mit Aktivität gefüllt, sportlicher Natur, um dann sozusagen dadurch recharge dann wieder in die Woche zu starten.
Ja, das hätten wir schon gut. Da senden wir vorweg schon mal die Einladung, weil du Skifahren angesprochen hast. Wir sind ja schon in die Wintersaison gestartet. Wir haben zum Glück reichlich Schnee und München ist ja von uns nicht so weit entfernt. Also wenn du da mal Lust hast, lass es uns wissen und dann freuen wir uns, dich persönlich auch kennenzulernen.
Ja, da komme ich drauf zurück.
Um jetzt zur Folge, es ist doch, wir haben schon mal eine Folge über Männergesundheit gemacht, aber trotzdem, was uns sehr aufmerksam gemacht hat und spannend war das Thema mit dem Testosteron. Vorweg aber, damit wir ein bisschen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer abholen können, was gehört aus deiner Sicht zur Männergesundheit dazu oder was versteht ihr darunter?
Ja, also es ist sehr, sehr gut und wichtig, dass du das auch so fragst, weil natürlich gehört zum Thema Männergesundheit nicht nur das Hormon Testosteron dazu. Ja, Männergesundheit ist sehr, sehr vielseitig und wenn du mich so fragst, was dazugehört, würde ich sagen, einmal gehört natürlich das Thema mentale Gesundheit dazu, emotionale Gesundheit, Ausgeglichenheit, aber dann auch alles, was jetzt die körperliche Gesundheit angeht, natürlich, und ich als Arzt versuche das auch immer hervorzuheben, Vorsorgeuntersuchungen, Bewusstsein gegenüber seinem Blutdruck, seinen Laborwerten, da wirklich Klarheit zu haben. Und das sehe ich auch als Riesenfaktor, alles, was ums Thema Lebensstil was man als Mann auch selber in der Hand hat. Das ist auch eine ganz, ganz wichtige Säule. Also von Schlafoptimierung, Ernährung, Bewegung, Stressreduktion, alles, was eben zum Lebensstil dazugehört, würde ich sagen, wäre dann so die dritte Säule. Man könnte da natürlich auch noch dazu nehmen, so dieses soziale Umfeld und Faktoren, die da eben noch mit reinspielen. Aber das könnte man fast auch in die erste Säule mit reinnehmen.
Wann sollte der Mann mit so einer Vorsorgeuntersuchung anfangen? Weil bei den Frauen ist ja irgendwie, ist es so, dass man zum Frauenarzt geht immer, dass man die Untersuchungen macht, aber als Mann ist es irgendwie so, macht man das nicht.
Ja, das stimmt tatsächlich. Frauen sind ja sehr, also in meisten Fällen, in vielen Fällen sehr gut ärztlich angebunden über den Frauenarzt, die Frauenärztin beginnen da irgendwann in der Pubertät hinzugehen und gehen da eigentlich mindestens einmal im Jahr sehr regelmäßig hin. Bei uns Männern ist das anders. Wir sind vielleicht in der Jugend, in der Kindheit ab und zu beim Arzt gewesen, aber dann wird das mit diesen ärztlichen Untersuchungen sehr, sehr mager. Also berufstätige Männer, die gehen vielleicht mal, wenn wirklich nur was wirklich weh tut, wenn man vielleicht dann deswegen eine Krankschreibung braucht, wenn irgendwo was blutet, dann gehen sie zum Arzt. Aber so präventiv wird sehr selten zum Arzt gegangen. Ähnlich wie bei den Frauen gibt es aber auch für Männer Vorsorgeuntersuchungen, die empfohlen werden und die tatsächlich zumindest bei uns in Deutschland, ich denke sicherlich in Österreich auch, zum größten Teil auch von den gesetzlichen Kassen übernommen werden. Ja, und um das einmal in Deutschland aufzuzeigen, für Männer ist es mit 35 Jahren empfohlen, zum Hausarzt, einem Allgemeinmediziner zu gehen und so erste Vorsorgeuntersuchungen bezüglich Blutdruck, Bluthochdruckrisiko, Diabetesrisiko, da gewisse Abklärungen zu machen und das tatsächlich alle 3 Jahre und auch eine Hautkrebs-Früherkennungsvorsorge ab dem 35. Lebensjahr und das tatsächlich alle 2 Jahre, da wäre der Hautarzt der richtige Ansprechpartner. Andere wichtige Vorsorgeuntersuchungen sind dann beispielsweise Prostatakrebs-Früherkennung ab 45. Tatsächlich bei genetischem Risiko, also wenn jetzt Vater, Großvater oder ein Onkel mal an Prostatakrebs erkrankt ist, schon ab 40. Und da als gute Nachricht für viele Männer, weil ja, viele sind da abgehalten von überhaupt hinzugehen, weil sie denken, dass da diese klassische digital-rektale Untersuchung, also dieser Fingerimpo, den man da vielleicht noch kennt und sich davon auch fürchtet, vollkommen zu Unrecht, weil das auch natürlich eine stigma-schamfreie Behandlung sein sollte bei einem Arzt. Aber mittlerweile kann man das auch sehr gut mit Blutuntersuchungen machen. Also eine einfache Blutabnahme, um dann dort den PSA-Wert zu bestimmen, um sozusagen dadurch eine Früherkennung machen zu können.
Also ihr habt da jetzt gerade ein bisschen die Ohren gespitzt natürlich. Ich komme so schon langsam in das Alter hinein, also ich bin jetzt 39 und ich habe vor 2 Jahren diese Untersuchung gemacht und das war tatsächlich noch klassisch. Und gut, ich dachte mir, okay, ist halt einmal vielleicht kurze Zeit unangenehm, aber ich wusste gar nicht, dass das mit dem Blut dann auch schon geht.
Ist denn also es ging tatsächlich... Das geht tatsächlich schon eine ganze Weile, diesen PSA-Test zu machen. Also prostataspezifisches Antigen, das wird im Blut nachgewiesen. Und sobald das einen gewissen Schwellenwert überschreitet, kann man da auch, also gilt es dann, das besser nochmal abzuklären. Aber das ist viel, viel sensitiver als so eine Tastuntersuchung. Und dieser Tastuntersuchung bei weitem überlegen. Tatsächlich hat es das aber erst dieses Jahr oder letztes oder dieses Jahr in die spezifischen Leitlinien geschafft. Davor war die Leitlinienempfehlung immer diese Tastuntersuchung und die muss eben einmal im Jahr abgeklärt werden, weil insbesondere je älter man wird als Mann, desto höher ist auch das Risiko, an einem Prostatakrebs zu erkranken. Und deswegen muss mit steigendem Alter immer dieser Test wiederholt werden. Und die gute Nachricht ist, heutzutage geht eben aus einer einfachen Blutuntersuchung, sodass das, was viele Männer davon abhält, das auch zu machen, eben nicht mehr gemacht werden muss.
Und weil du sagtest 45, ich denke, das ist bei uns in Österreich gleich, ist es empfohlen zu beginnen. Ist das nicht zu spät? Also man hört ja immer, dass diese Empfehlungen nicht mehr zeitgemäß sind.
Ja, also tatsächlich muss man immer abwägen, man will ja auch keine Überdiagnostik machen, also je mehr Diagnosen man macht, desto mehr Kosten entstehen natürlich auch. Und natürlich muss man sich vorstellen, dieser Prostatakrebs, die Wahrscheinlichkeit an einem Prostatakrebs zu erkranken, die steigt je älter man wird, desto höher ist die Chance. Ein 20-jähriger Mann, da ist die Wahrscheinlichkeit an einem Prostatakrebs zu erkranken quasi gleich null. Bei einem 30-jährigen Mann ist die Wahrscheinlichkeit fast auch noch immer gleich null. Und die beginnt erst irgendwo realistisch zu werden ab, wenn wir ehrlich sind, 60, 65. Da gibt's das erste Auftreten von Prostatakrebs tatsächlich. Aber man wartet nicht, bis man 60 ist oder 55, sondern man startet eben mit 45, sodass man selbst diese Ausnahmefälle, wo dieser Prostatakrebs doch früher auftritt, also vielleicht mal mit 50 oder mit 47, dass man die eben auch noch abgebildet hat. Aber jetzt zu sagen, als 35-jähriger Mann oder als 32-jähriger Mann, wir machen jetzt ein Prostatakrebs-Screening, das wäre tatsächlich ein Overkill und nicht zu empfehlen. Gleich ist es auch mit dem Darmkrebsrisiko. Da soll nämlich die Untersuchung ab 50 Jahren stattfinden. Das kann dann diese Koloskopie sein, dass tatsächlich diese endoskopische Untersuchung, wo man mit diesem Schlauch einmal den gesamten Darm abfährt, den visuell darstellt und gegebenenfalls da auch direkt gewisse Veränderungen abtragen könnte. Und das würde dann nach 10 Jahren nochmal wiederholt werden oder nach individuellem Risiko an einem späteren Zeitpunkt. Um nur das einmal vollständig zu machen, gibt es noch die Bauch-Aorta-Untersuchung für 65, also ab dem 65. Lebensjahr ist das empfohlen. Und da geht es eben darum, so Gefäßveränderungen an der Bauchschlagader frühzeitig zu erkennen, um da auch gewisse Risiken zu sehen. Vielleicht noch zu erwähnen, mit der Krebsvorsorge, der Prostatakrebs ist ja ein Krebs des höheren Lebensalters, der Darmkrebs auch, weswegen diese Vorsorgeuntersuchungen erst ab 45 bzw. ab 50 empfohlen werden. Mhm. Ich hatte aber vorhin den Hautkrebs erwähnt, da ist das Screening schon ab 35 empfohlen, weil das eben ein Krebs ist, der auch in jüngeren Jahren tatsächlich schon auftreten kann. Und deswegen ist es so wichtig, auch da schon früher diese Früherkennungsmaßnahmen durchzuführen.
Aber warum ist Prostatakrebs nur bei älteren Männern?
Also grundsätzlich ist eigentlich jeder Krebs eine Erkrankung des höheren Alters. Es gibt so ein paar Ausnahmefällen, zum Beispiel bei Männern der Hodenkrebs, der ist typischerweise auch in jungen Jahren, da gibt es so zwei Erkrankungspeaks, einer in jungen Jahren, einer dann wieder in späterem Lebensalter. Aber wenn wir uns überlegen, wie so Krebs grundsätzlich entsteht, entsteht ein Krebs ja durch Entartung von Körperzellen und diese Körperzellen entarten meistens durch Zellschädigung, sei es jetzt durch oxidativen Stress, durch Giftstoffe, sagen wir, Rauchen, Alkohol. Und je älter man wird, desto länger haben diese schädigende Einflüsse auf die Körperzellen eingewirkt und desto wahrscheinlicher ist es auch, dass so eine Körperzelle entartet. Ja, und je älter man wird, desto schwächer werden auch diese Schutzmechanismen. Das Immunsystem wird im höheren Alter immer schwächer und das spielt ja auch eine sehr, sehr wichtige Rolle, frühe Krebszellen quasi aus dem Weg zu räumen. Aber wenn man dann älter wird, das Immunsystem wird schwächer, die Zellen haben mehr Schaden angehäuft, desto wahrscheinlicher ist es auch, Krebs zu bekommen. Deswegen ist typischerweise Krebs auch eine Erkrankung des höheren Lebensalters und nicht eine Erkrankung, die man in jungen Jahren typischerweise bekommt. Aber es gibt Ausnahmen, wie gesagt.
Ja.
Um jetzt kurz zum Thema zu kommen, was versteht man bei euch unter der Testosterontherapie? Was kann man sich da so im Gesamten darunter vorstellen, wie das abläuft?
Okay. Jetzt springen wir direkt rein in das Thema Testosteron. Also Testosterontherapie vielleicht. Das war ein harter Cut. Vielleicht wollen wir, wenn es okay ist, würde ich einmal nochmal einen Schritt zurückgehen und kurz einmal sagen, was denn Testosteron ist und warum wir es als Männer überhaupt auch brauchen. Testosteron, weil viele denken, wenn es ums Hormon Testosteron geht, ja an den Bodybuilder, der sich da Testosteron spritzt, um möglichst große Muskeln zu haben. Und die wenigsten Männer denken daran, dass Testosteron wichtig für sie ist. Und die wenigsten Frauen wahrscheinlich auch, weil Testosteron ist eben nicht nur beim Mann wichtig, sondern auch bei Frauen. Also auch Frauen haben Testosteron zwar deutlich weniger, aber brauchen es eben auch für viele ihrer Funktionen. So, Testosteron ist ein Hormon, also ein chemischer Botenstoff, der an einem Ort des Körpers, beim Mann sind das die Hoden, produziert wird, um dann über das Blut im ganzen Körper verteilt anzukommen. Und dort entfällt Testosteron überall da, wo es Rezeptoren hat für Testosteron, seine Wirkung. Und wenn man sich da die klinische Literatur anschaut, die Wissenschaft anschaut, sieht man, dass eigentlich in jeder Körperzelle Testosteronrezeptoren sind. Also nicht nur in den Muskeln, da ist es natürlich vorhanden, da sorgt Testosteron wie alle wissen, für einen anabolen Effekt, für ein Wachstum von Muskulatur, für Muskelkraft, aber auch im Gehirn sind Testosteronrezeptoren. Das ist super wichtig für Konzentrationsfähigkeit, Antrieb, Motivation. Testosteron befindet sich auch in der Haut, ja, wichtig für die Hautstraffheit, für die Kollagenbildung. Testosteronrezeptoren befinden sich in vielen Geweben, wo man eigentlich gar nicht damit rechnen würde, auch im blutbildenden Gewebe, super wichtig für die Bildung der roten Blutkörperchen. Testosteron wird bei uns Männern auch umgewandelt in Östrogen und auch das Östrogen hat dann ganz wichtige Effekte, beispielsweise Knochendichte. Ja? Thema Osteoporose ist auch bei Männern relevant, insbesondere wenn eben Testosteronmangel vorliegt, sodass eigentlich jeder Bereich des Körpers von Testosteron profitiert und von einem guten, gesunden Testosteronhaushalt profitiert. So, und jetzt sind wir immer noch nicht bei der Testosteronersatztherapie angekommen, sondern wir müssen erstmal überlegen, warum muss es denn sowas wie eine Testosteronersatztherapie überhaupt geben? So, und der Grund, weswegen es das geben muss, ist, dass viele Männer, und da unterscheiden sich die Studien auch, aber wir sprechen von je nach Quelle zwischen 15-40% der Männer im Verlauf ihres Lebens einen Testosteronmangel entwickeln. Also die haben weniger Testosteron, als sie eigentlich bräuchten. Und dadurch sind diese ganzen Funktionen, die das Testosteron ja erfüllt im Körper, nicht mehr voll zu erfüllen, weil ja eben nicht genug Testosteron da ist. So, und warum kommt es jetzt dazu, dass Männer weniger Testosteron haben? Das liegt an vielen verschiedenen Gründen. Bei manchen Männern ist ein tatsächlicher organischer Schaden vorliegend, beispielsweise ein Hodenschaden. Ja, also da die Hoden produzieren Testosteron. Wenn da ein Schaden vorliegt, wie ein Hodenkrebs, ein Trauma, also eine starke Hodenverletzung oder auch genetische Störungen, wird einfach nicht genug Testosteron produziert und ja, der Mann hat einen Testosteronmangel. Es gibt aber auch Männer, da sind die Hoden intakt, aber das darüber geschaltete Organ, die Hypophyse, die quasi die Signale an die Hoden sendet, hey, produziere mal Testosteron, da liegt da ein Schaden vor. Und bei diesen Männern produzieren dann, obwohl die Hoden intakt wären, zu wenig Testosteron, weil sie eben nicht genug Signale bekommen, aktiv zu sein. Das sind so diese zwei organischen Ursachen, also wo wirklich ein Schaden vorliegt, aber das macht eigentlich nur 5% der Fälle aus, in denen Männer einen Testosteronmangel haben. Die anderen 95% sind, ja, sind Lifestyle bedingt, ja, also Übergewicht, Lebensstil. Übergewicht, zu wenig Schlaf, zu viel Stress, kein Sport, die falsche Ernährung, was eben über Jahre hinweg auch zu einem Testosteronmangel führen kann. Ja.
Sachen wie Alkohol, Nikotin wird wahrscheinlich alles, wie du sagst, zum Thema Ernährung, Lebensstil mit.
Ja, also Alkohol und Nikotin sind sehr ungesund für Männer und Frauen gleichermaßen. Tatsächlich, wenn man sich das anschaut auf den Testosteronhaushalt, da gibt's nicht so ganz eindeutige Studien, dass sie sagen könnten, Rauchen ist schlecht für einen Testosteronhaushalt oder Alkohol trinken ist super schlecht für einen Testosteronhaushalt. Also da gibt es keine richtig gut belastbaren Studien, aber zumindest beim Alkohol ist es so, Alkohol ist ein Zellgift, das wirkt sich eben natürlich auch negativ auf die testosteronproduzierenden Zellen aus, wirkt sich negativ auf die Leberzellen aus, die auch eine wichtige Rolle spielen im Testosteronhaushalt. Also langfristiger Alkoholkonsum definitiv schlecht für einen Hormonhaushalt. Und insbesondere, wenn man jetzt eine durchzechte Nacht hat, schläft man besonders schlecht und Schlaf ist natürlich super, super wichtig für die Testosteronproduktion und so, dass da auch zumindest kurzfristig erklären ließe, dass das schlecht ist für einen Hormonhaushalt, ja.
Also der wöchentliche Männerabend bleibt gesichert. Man sagt, es gibt ja auch Studien, weil wir die mentale Situation angesprochen haben, dass der wöchentliche Männerabend in der Gesellschaft ja auch sehr wichtig ist und mentale Gesundheit fördert.
Ja, und da muss man tatsächlich auch vorsichtig sein, was man Menschen dann empfiehlt, wenn man sagt, auf gar keinen Fall, jede Menge von Alkohol ist schädlich, ja, das ist mittlerweile bekannt, es gibt keine gesunde Menge an Alkohol, aber wenn jetzt ein Mann typischerweise Mittwochabend sich mit seinen Freunden einmal trifft, um da gemeinsam 2 Gläser Bier zu trinken, und das dann nicht mehr tut, weil er glaubt, dass er sich da was Gutes tut für die Gesundheit, eben kein Alkohol mehr zu trinken, wäre meine Meinung fast, dass dieser soziale Austausch, dieses das Thema für die mentale und emotionale Gesundheit mit seinen Freunden zusammenzukommen, fast sogar den Nachteil von diesen 2 Gläsern Bier überwiegen würde. Ja, ja, tatsächlich, wenn man sich jetzt aber das sagt, ich mache das aber nicht einmal die Woche, sondern irgendwie 5 Tage die Woche und trinke halt eben 5 Gläser Bier, würde ich sagen, okay, dann ist es vielleicht nicht mehr die richtige Balance. Aber da muss man eben auch mit solchen Empfehlungen, vor allem von medizinischer Seite, weil es ja häufig auch sehr ernst genommen wird, aufpassen, dass man da Männer auch nicht in die Isolation treibt. Ja,
ja, stimmt.
Gibt es einen messbaren Wert von Testosteron? Also wie viel, dass man da haben sollte, dass das im Gleichgewicht ist?
Also ähnlich wie bei vielen anderen Laborwerten ist es auch so, dass bei dem Testosteronwert ein Referenzbereich festgelegt wird. Ja? So Referenzbereiche sind ja auch häufig so ein bisschen umstritten, weil sie ja häufig keine Optimalbereiche darstellen, aber so zumindest ein, ja, wie der Name schon sagt, ein Referenzbereich, ein Vergleichsbereich, in dem sich andere gesunde Männer der gleichen Altersgruppe befinden. Ja? Und auch beim Testosteronwert ist es so, wir bei Addon Health, wir schauen immer auf die europäischen Referenzwerte von der European Association of Urology, das ist die urologische Fachgesellschaft aus Europa, die da eben den Referenzbereich von 12 bis 35 Nanomol pro Liter angibt fürs Gesamttestosteron. Und wie ihr schon hört an dieser Zahl 12 bis 35, das ist ein sehr breiter Bereich, eine große Spannbreite, wo ein Mann jetzt mit dem Wert von 13 und ein Mann mit dem Wert von 34 beide im Referenzbereich liegen würden und ein Mann mit dem Wert von 11 dann eben nicht mehr, wo man aber natürlich sagen müsste, so wer ist jetzt an seinem Optimum und wer ist jetzt vielleicht jemand, der einen Mangel hat? Das ist häufig nicht direkt nur aus den Referenzbereichen abzulesen, sondern, und das ist uns auch immer wichtig zu sagen, so Laborwerte müssen immer im Gesamtkontext von diesem, ja, von einem Patienten betrachtet werden und im besten Fall auch von jemanden, der sich mit diesem Thema gut auskennt, der im besten Fall schon einige Laborwerte gesehen hat und viele Patienten auch unterstützt hat bei der Optimierung von diesen Laborwerten, um eben auf diese Erfahrungswerte zurückgreifen zu können.
Spannend.
Und gibt es messbare Effekte, wo ein optimales Testosteronniveau auf Energie, Muskelmasse, Libido, mentale Stärke wirkt?
Wenn man zu Referenzwert waren. Ja. Genau, tatsächlich gibt es keinen allgemein gültigen Zielbereich für einen Testosteronwert. Das liegt daran, dass neben dem Testosteron selber auch die Testosteronrezeptoren eine wichtige Rolle spielen. Und das müsst ihr euch so vorstellen, dass manche Männer haben extrem viel Testosteron, aber sehr ineffizient arbeitende Rezeptoren. Ja, das heißt, die brauchen ganz viel Testosteron, dass die Rezeptoren überhaupt alle entsprechend angespielt werden. Und es gibt andere Männer, die haben mittelviel oder wenig Testosteron vermeintlich, aber die haben extrem sensitive Rezeptoren, sodass da diese geringere Testosteronmenge eigentlich auch schon ausreicht, um die entsprechende Wirkung zu entfalten. Deswegen plädiere ich auch immer dafür, dass man als Mann im besten Fall in jungen Jahren seine eigene Grundlinie einmal festlegt, damit du weißt, okay, bin ich jetzt jemand, der einen Wert von 25 braucht, um sich irgendwie fit und dynamisch zu fühlen, oder reicht mir sogar ein Wert von 17, von 16 Nanomol pro Liter? Einfach, dass man da so eine eigene Grundlinie hat, damit man später, wenn man Symptome aufweist und gegebenenfalls niedrigere Werte hat, dann auch höher wahrscheinlich darauf schließen kann, ob es jetzt eben am Testosteron liegt oder nicht.
Und wann lohnt es sich, einen Blick auf den eigenen Testosteronspiegel zu werfen?
Also ich würde sagen, in jedem Fall, also ich bin Verfechter dafür, dass es sich grundsätzlich in jungen Jahren dafür lohnt, eine Grundlinie zu ziehen, nicht nur für einen Testosteronwert, sondern auch viele andere Werte. Ne? Sei es jetzt Blutdruck, sei es Blutfette, sei es die Lipide im Blut, sei es die Nierenwerte, Leberwerte, also da mal so ein paar Parameter für sich bestimmen, um zu wissen, wo finde ich mich eigentlich mit diesen für meine Gesundheit relevanten Werten, um dann gezielt intervenieren, also eingreifen zu können. Das ist im Best-Case-Szenario. viele haben das nicht gemacht, viele machen das ja auch nicht, aber da würde ich empfehlen, dass spätestens zu einem Zeitpunkt, wenn man gewisse Symptome hat, ja, also wenn man Symptome hat, die auf einen Testosteronmangel hinweisen, dann sollte man spätestens aktiv werden, um zu gucken, wo man da tatsächlich steht.
Werbung. Biogena Produkte zeichnen sich durch qualitativ hochwertige Rohstoffe, reine Substanzen, strenge Kontrollen und die intensive Forschungsarbeit des Biogena Wissenschaftsteams aus. Diese Präparate sind sehr gut verträglich. Auch bei langfristiger Verwendung gewährleisten sie eine hohe Bioverfügbarkeit der Wirkstoffe und erzielen nachgewiesene ernährungspsychologische Wirkungen. Speziell entwickelte Self-Care-Treatments in Form von Paketen können Sie in unserem Alpha Tower Health Resort während Ihres Aufenthaltes zubuchen und kommen in den Genuss hochwertigster Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mehr dazu auf unserer Website www.alphatauern.at. Werbung Ende.
Welche Symptome sind es dann beim Test, wo ich merke, okay, mein Testosteronspiegel ist jetzt nicht so im Gleichgewicht?
Ja, wichtige Frage. Tatsächlich ist es so, dass der Testosteronmangel, der ist manchmal sehr spezifisch, also da gibt es ganz eindeutige Symptome, aber oft ist es auch sehr unspezifisch. Ja, also die Symptome, die kann man ganz gut einteilen in drei Kategorien. Die erste Kategorie ist so dieses, ja, mentale. Ein Antrieb mehr, keine Lust mehr, Unternehmungen zu machen. Die Männer sagen dann typischerweise, meine Frau ist unzufrieden, meine Partnerin ist unzufrieden, ich möchte gar nichts mehr mit ihr unternehmen, ich sitze nur noch zu Hause, ich komme abends nach Hause von der Arbeit, die Kinder sind da, ich habe keine Energie mehr, ich hänge auf dem Sessel, ich schlafe teilweise auf dem Sessel ein, also so viel, so ständige Müdigkeit, Antriebslosigkeit oder auch so wie so Brain Fog, sagt man auf Englisch, also ja, so wie so eine Benebeltheit und so fehlende Möglichkeit, sich gut zu konzentrieren, der Fokus ist weg, ja. Das ist das im Mentalen. Dann natürlich auch im Sexuellen spielt Testosteron eine ganz, ganz wichtige Rolle. Thema Libido, also sexuelle Lust, ja, Libidoverlust, ein ganz, ganz typisches Zeichen für Testosteronmangel. Keine Lust mehr auf sexuelle Aktivitäten, teilweise auch Erektionsprobleme. Das ist so dieser sexuelle Formkreis. Und dann natürlich auch noch das Körperliche. Ja? Also teilweise schleppen die Männer sich ins Gym, versuchen Muskelmasse aufzubauen, merken aber, da gibt's keine Erfolge mehr. Man baut eher Muskulatur ab, man entwickelt einen Bauch, obwohl man sich versucht, da zum Sport zu schleppen. Und teilweise, das sind aber weniger Gründe, weswegen Männer tatsächlich dann auf sich aufmerksam machen, aber auch natürlich so eine Risikoerhöhung für viele Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Osteoporose, Diabetes, chronisch entzündliche Erkrankungen können auch alle durch einen Testosteronmangel begünstigt sein. Aber das sind Themen, die den Männern dann typischerweise nicht selber auffallen, sondern die dann eben im Laufe, im Rahmen der Diagnostik auffällig werden. Vor allem, also wenn man überlegt, weswegen kommen die Männer dann zu Adon Health oder warum gehen sie zu einem Endokrinologen oder Urologen, um sich da helfen zu lassen, das ist dann meistens gerade dieses Thema, ja, Antriebslosigkeit oder Libidoverlust. Das sind so diese großen Themen, die einfach auch die Lebensqualität einschränken.
Weil du den Libidoverlust angesprochen hast, kann bewusste sexuelle Energie ein Anti-Stress-System eigentlich ersetzen, wo der moderne Mensch das mittlerweile vielleicht auch schon verlernt hat?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Frage zu 100% verstanden habe. Kannst du die nochmal stellen?
Aber ich meine zum Beispiel, wenn die sexuelle Energie kann ja auch eine Art Anti-Stress-System sein.
Also du meinst, wenn du aktiv bist, oft aktiv bist, dass du keinen Stress mehr hast?
Ja, so, dass es wie ein Anti-Stress-System ist, dass man sozusagen
zur Stressreduktion. Okay. Also das ist jetzt nicht mein tatsächliches Spezialgebiet, ne? Also da bin ich jetzt nicht ganz okay, tief drin. Tatsächlich würde ich schon sagen, dass so ein erfülltes Sexualleben schon ein gewisses Potenzial hat, Stress zu reduzieren. Aber da fehlen mir jetzt die Details, um da wirklich tief zu sprechen zu können. Ja.
Aber vielleicht, weil wir jetzt über Testosteron gesprochen haben, kommen wir nochmal zurück. Welche Rolle spielt Cortisol als Gegenspieler von Testosteron?
Ja, das ist auch, also das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Tatsächlich ist es so, dass Cortisol wie so ein Gegenspieler von Testosteron gesehen werden kann. Ja, also sehr hohe Stresslevel wirken sich negativ auf den Testosteronhaushalt aus. Und ich spreche jetzt nicht von kurzem akuten Stress, ja, den man vielleicht mal hat in einer akuten Stresssituation, sondern diesen chronischen Stress über Wochen, über Monate hinweg. Das ist wirklich ein absoluter Testosteron-Killer, weswegen eben auch so Stressmanagement, Stressreduktion ein super, super wichtiger Punkt ist, um eben gesunden Hormonhaushalt auch ja zu begünstigen. Genau.
Und was kann man sich jetzt dann, wenn man merkt, okay, ich habe ein Problem mit dem Testosteron, möglicherweise, man hat die Symptome, und man kommt dann zu euch. Wie kann man sich dann das vorstellen? Wie läuft da der Prozess ab? Was erwartet einen da?
Okay, super. Ja, genau. Jetzt können wir da mal ans Eingemachte gehen. tatsächlich ist es so, dass bei Addon Health wir haben die Vision, eine Plattform zu sein, beziehungsweise wir haben in den letzten 2,5 Jahre daran gearbeitet, eine Plattform ins Leben zu rufen, die das, was ein Mann mit einem Testosteronmangel eigentlich auch vor Addon Health bekommen konnte, also bei einem Urologen, bei einem Endokrinologen, vielleicht auch beim Hausarzt, das auf eine digitale Plattform zu bringen und das sehr niedrigschwellig zu ermöglichen. Und alles, was zu dieser Patientenreise dazugehört, um eben Testosteronmangel zu diagnostizieren und dann zu behandeln, das ermöglichen wir einfach den Patienten von zu Hause. Und da gehört dazu eben eine Labortestung, eine Bluttestung. Da haben wir Labortests, die eben von zu Hause aus durchgeführt werden können. Im kleinen Piekser im Finger, ein paar Tropfen Blut werden abgenommen. Dann geht das ins Labor und man bekommt als Patient seine Ergebnisse. Dann haben wir über die letzten Jahre ein handverlesenes Expertennetzwerk aus Kooperationsärzten aufgebaut, die dann für Videosprechstunden für die Patienten zugänglich sind. Ja, also man hat seine Laborergebnisse, kann dann sagen, okay, ich habe hier meinen Testosteronwert jetzt mal gesehen, der sieht jetzt nicht ganz so aus, wie er eigentlich aussehen sollte, oder ich habe gewisse Symptome, über die ich gerne mit einem Arzt sprechen wollen würde. Dann kann man das eben auch telemedizinisch über einen Laptop, übers Handy mit einem dieser Ärzte machen, die eben sehr gut Bescheid wissen über das Thema Testosteron und Testosteronmangel und da auch ja die Bereitschaft haben, den Patienten zu unterstützen. Weil leider ist es so, und das war auch der Grund, weswegen wir Addon Health gegründet haben, dass viele niedergelassene Ärzte und Ärztinnen das Thema Testosteron einfach nicht verstehen, nicht wissen, wie wichtig das Hormon ist und auch sehr stigmatisiert darüber nachdenken. Also denken, ja, Testosteron, das ist eben nichts, was ein Mann irgendwie braucht, sondern das ist was, wo ja die Bodybuilder sich spritzen, aber so eine Testosteron-Ersatztherapie, das sehen dann viele Ärzte und Ärztinnen leider nicht als hilfreich an für Männer an sich. Genau. Dann habe ich kurz den Faden verloren, aber tatsächlich, wie es dann weitergeht, wenn dann eben eine Therapieentscheidung getroffen wird von dem Arzt oder der Ärztin, dann erfolgt eben eine Testosteronersatztherapie auf eine Art und Weise, wie es für den Patienten am besten funktioniert. Da gibt es verschiedene Präparate, da gibt es Gele, die man sich auf die Haut auftragen kann, da gibt es Spritzen, die man sich dann alle 1 bis 2 Wochen selber spritzen kann. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und es geht eben darum, eine Lösung zu finden, die für die Patienten eben auch funktioniert und denen so die bestmögliche Fähigkeit gibt, die Werte wieder zu optimieren.
Das bietet ihr alles dann gleich mit an, auch die Präparate, oder habt ihr da Partnerfirmen?
Genau, also wir sind als Plattform, bieten wir weder die Labortests noch das Arztgespräch noch die Präparate selber an, aber wir haben alles auf unsere Plattform zusammengeführt. Das heißt, ein Patient, der kann alles von uns bekommen. Der bekommt von uns die Labortests, der bekommt von uns Arzt-Videosprechstunde, alles über unsere Plattform, aber wir haben auf der anderen Seite eben unabhängige Partner, die sozusagen unabhängig von wirtschaftlichen Interessen von Addon Health die bestmögliche Therapie für die Patienten gewährleisten. Das ist so das Konzept, das dahinter steckt. Und wie gesagt, die Patientenreise ist genau die gleiche, die man eigentlich auch außerhalb von Addon Health hätte, nur man kann es eben komplett von zu Hause machen, man muss nicht irgendwie in einem Wartezimmer sitzen und alle paar Wochen da irgendwie nochmal zum Arzt gehen, neuen Labortest machen, sondern kann alles aus den eigenen 4 Wänden durchführen.
Das stelle ich mir auch um einiges besser vor. Und vor allem,
Hemmschwelle ist vielleicht
richtig.
Ich glaube, dass da immer so eine Hemmschwelle ist. Ich bin jetzt auch können, dass ich da so zum Frauenarzt oder zum Frauenarzt gehe. Man sitzt da in dem Warteraum und sagt, jetzt bin ich wieder hier. Ja. Aber bei Männern ist das noch einmal ein bisschen anders. Und wenn man das von zu Hause aus machen kann.
Das ist ein geschützter Raum fast.
Ja, genau. Ja.
Weil du gesagt hast, Gel oder Spritze oder wahrscheinlich auch Mikronährstoffe, was man supplementieren kann, warum gibt es da die Unterschiede? Weil es anders oder unterschiedlich abgenommen wird oder was ist da der Grund?
Okay, also Gel und Spritze, das ist das eine, Mikronährstoffoptimierung, das ist nochmal dann ein komplett anderes Thema. Also das einmal außen vor, können wir gleich auch nochmal zu sprechen. Okay. Aber beim Testosteronersatz geht es einfach darum, dem Körper fehlende Testosteron muss dem Körper zugeführt werden. Und irgendwie muss es im Körper landen, im besten Fall irgendwann im Blut, sodass es dann durch den Körper transportiert wird. So. Und da hat man, also tatsächlich das erste Mal wurde, glaube ich, Testosteron synthetisiert, 1935, ja, in der Form, in der man es auch jetzt heute noch nutzt, hat dann über die letzten Jahrzehnte, fast über das letzte Jahrhundert, unterschiedliche Darreichungsformen entwickelt, um eben ein möglichst verträgliches Präparat zu finden, das auf der einen Seite einen guten Wirkspiegel hat, also eine ausreichend hohe Konzentration im Blut gewährleistet, und gleichzeitig nicht, also ihr müsst vorstellen, der männliche Hoden, der produziert eigentlich durchgehend Testosteron. Na, also nachts am meisten in den REM-Schlafphasen, aber auch während des Tages produziert der genug Testosteron, dass der Spiegel irgendwo gehalten wird. So, und wenn da diese Produktion nicht vorhanden ist, muss das ja irgendwie zugeführt werden. Man kann jetzt ja nicht nicht alle 5 Minuten Testosteron in ein Gel auftragen oder eine Tablette schlucken oder eine Spritze sich setzen. Deswegen gibt es da verschiedene Präparate, die entwickelt wurden, die einen einigermaßen gleichbleibenden Wirkspiegel im Blut gewährleisten von Testosteron. Und das sind einmal die Spritzen, die in die Muskulatur gesetzt werden, also typischerweise in die Schulter, in Hintern, in Oberschenkel, und dort bildet sich dann wie so ein Depot, und aus diesem Depot wird das Testosteron dann über diese gewisse Zeit freigesetzt. Ja, das heißt, da muss man eine Spritze setzen. Teilweise wird das alle 3 bis 4 Tage gemacht, teilweise alle 7 Tage, teilweise gibt es auch Spritzen, die alle 3 Monate gesetzt werden können, weil diese Depots eine unterschiedliche Wirkzeit dann haben. Gleichzeitig wurde aber auch so ein Testosteron-Gel entwickelt, weil manche Männer einfach keine Lust haben, sich alle 3 bis 4 Tage zu spritzen oder alle 7 Tage zu spritzen. Und dieses Gel ermöglicht eben eine Aufnahme des Testosterons durch die Haut hindurch, ja, sodass da auch die Verabreichung relativ entspannt jeden Morgen erfolgt. Da muss man sich halt ein bisschen eingelen, eincremen, und genau, hat dann eben dadurch einen guten Wirkspiegel.
In welchen Körperstellen muss man sich da? Ich kenne das nämlich auch von das Hormoncreme. Muss die immer irgendwo anders auftragen?
Also die Männer unterschiedlich, also im besten Fall in Bereichen, wo die Haut nicht super dick ist. Das ist dann teilweise so in der Schulterregion oder auch so in der Achselregion, Oberschenkel, Innenseite. Das sind so die Bereiche, wo das teilweise gemacht wird.
Okay. Und zum zweiten Part der Supplementierung, was kann man sich darunter vorstellen? Was gibt es da überhaupt?
Genau, also so diese Supplements, also das kriegen wir natürlich auch mit, da ist vieles gehypt, um so Testosteronwerte zu optimieren. Also Testosteron, in gewissen Szenen gilt das ja schon als ein sehr wichtiges Hormon, auch heute schon. Ja, also da scheint Awareness da zu sein. Da wird natürlich nach vielen verschiedenen Wegen gesucht, diese Testosteronwerte zu optimieren. Und da gibt es natürlich so Nahrungsergänzungsmittel, Tonkat Ali, Ashwagandha, Boxhornklee, also da gibt es einige Präparate, wo auch die Studienlage relativ interessant ist, dass das einen positiven Effekt auf den Testosteronhaushalt nehmen kann. Tatsächlich muss ich aber dazu sagen, dass in Fällen, wo Männer einen Testosteronmangel haben und Symptome haben, da die Wirksamkeit schon sehr überschaubar ist, und dass da eben den Männern mehr geholfen ist, wenn man mit einem Testosteronpräparat arbeitet. Zugleich man auch oft dazu sagen muss, dass diese potenten Pflanzenstoffe, Tonkat Ali, Ashwagandha, dass die auch nicht ganz nebenwirkungsfrei sind, und dass insbesondere bei längeren Einnahmen man dann auch beispielsweise auf die Leberwerte schauen müsste und auch teilweise die Einnahme pausieren sollte, einfach weil das sehr, Stoffe sind mit vielen verschiedenen Wirkungen. Wenn wir jetzt über Mikronährstoffe nachdenken, also da man viel an so Spurenelemente, Vitamine. Da ist es so, dass es sich auch lohnen kann, diese Werte zu optimieren, also Vitamin D-Spiegel beispielsweise zu optimieren, dafür sorgen, dass man ausreichend Zink zur Verfügung hat. Aber auch da ist dieser Effekt auf den Testosteronhaushalt insgesamt sehr überschaubar. Ich würde es aus
präventive Maßnahmen wahrscheinlich.
Ja, oder aus grundsätzlicher gesundheitlicher Überlegung bin ich ein großer Freund von Supplements als solchen. Ja, also aber auch da immer zu überlegen, wo stehe ich mit meiner Baseline? Wie ist denn mein Vitamin D-Spiegel? Muss ich supplementieren? Wie ist denn meine Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren? Und da auch zu supplementieren, als jetzt einfach ins Blinde hinein gewisse Substanzen zu nehmen. Das würde ich nicht empfehlen, aber genau, auf Sicht sozusagen zu fahren, regelmäßige Bluttests zu machen, das ist durchaus empfehlenswert, meines Erachtens.
Das ist uns auch immer wichtig, unseren Zuhörern und Zuhörern klar mitzuteilen, weil, wie du schon gesagt hast, es wird so viel gehypt im Social Media vor allem und dann sieht man die Videos und dann denkt man sich, ah, ich brauche das und das setzt sich irgendwie im Kopf ab dann und dann glaubt man immer, man muss das nachmachen und das ist uns ganz wichtig, dass man das trennt und auch so kommuniziert, dass man da wirklich einen ordentlichen Blick drauf hat. Gibt es, weil wir nur kurz bei dem Thema sind, gibt es Mikronährstoffe, die du zum Beispiel selber täglich nimmst in deiner Routine?
Also ich supplementiere einiges, ja, tatsächlich. Also Kreatin bin ich ein sehr, sehr großer Freund von. Tatsächlich ist Kreatin auch jetzt nichts, wo ich jetzt eine Messspiegelbestimmung davor gemacht habe, sondern Kreatin ist ein Supplement, das man sehr gut auch so einnehmen kann. Da ist die Studienlage sehr, sehr eindeutig. Das hat unheimlich viele positive Effekte auf Muskulatur, aber auch auf die geistige Funktion, also Hirnleistung. Da bin ich ein großer Freund von. Dann Omega-3-Fettsäuren nehme ich auch. Die allermeisten Menschen, sei denn man isst irgendwie dreimal die Woche fetten Fisch, ja, Lachs oder Makrelen, hat man wahrscheinlich hat zu wenig Omega-3 ist im richtigen Verhältnis. Also auch da kann man davor eine Messspiegel, eine Bestimmung machen, aber die allermeisten Menschen profitieren von der Einnahme, wo ich tatsächlich aber eine Referenzwert oder meine Laborwertbestimmung mache, ist beim Vitamin D. Ja, insbesondere im Winter, also Vitamin D ist ein Hormon, also es ist ein Vitamin, tatsächlich eigentlich auch ein Hormon, das vom Körper selber hergestellt werden kann, insbesondere durch Sonnenlicht, Sonnenexposition, so dass man da im Winter teilweise einen höheren Bedarf hat an der Zufuhr von außen als im Sommer. Deswegen würde ich da regelmäßige Testungen machen, um zu wissen, wo man da auch steht. Ich supplementiere auch Zink. Und jetzt gerade, weiß nicht, ob ich es vorhin erwähnt hatte, jetzt gerade habe ich eine Achillessehnen-Ruptur hinter mir, vor ungefähr 3,5 Monaten. Und jetzt supplementiere ich auch Vitamin C und Kollagen, weil das eben auch eine gewisse Evidenz gibt, dass das da die Sehnenheilung beschleunigt. Und sonst halt eben Proteine supplementiere ich natürlich auch. Das ist aber jetzt kein Mikronährstoff, sondern ein Makronährstoff, von dem man aber auch grundsätzlich immer zu wenig bekommt. Deswegen da auch ein Zufuhr separat empfehlenswert ist für die allermeisten Menschen.
Ja, oftmals ist es ja von der Ernährung her wirklich schwierig, das sich rauszuziehen. Ne? Weil, man hört ja auch immer natürlich, Brokkoli heutzutage ist nicht mehr der Brokkoli wie vor 20 Jahren oder 30 Jahren und hat oft diese Inhaltsstoffe einfach nicht mehr. Darum war jetzt die Frage mal an dich, was du supplementierst, weil aus der Ernährung sich das rauszuziehen und das Omega-3 zu bekommen in der Qualität, wie man es braucht, ist schon sehr schwierig. Also wir befassen uns auch sehr damit und darum.
Ja. Also fairerweise mit unserer Ernährung jetzt bei uns in der westlichen Welt, in Deutschland, in Österreich, Schweiz, da wird jetzt, glaube ich, niemand ein Skorbut entwickeln, also irgendwie so einen manifesten Vitamin-C-Mangel oder andere offensichtliche Mangelerscheinungen, sondern ich glaube, die allermeisten Menschen, die kommen auch mit einer sehr basalen Ernährung ziemlich weit, aber die sind halt nicht an ihrem Optimum. Ja, die sind nicht in ihrer besten Performance und ich meine, dass wenn man jemand ist, der sagt, ich möchte gerne an meinem Optimum sein, sowohl gesundheitlich als auch von meiner Leistung, dass es dann eben sagt, dass man sagt, okay, ich bin nicht zufrieden nur mit irgendwie dem absoluten Minimum, sondern ich bin da bereit, auch entsprechend gewisse Sachen zu supplementieren. Und wenn wir über die meisten Supplements sprechen, da sprechen wir von Kosten von paar Euro im Monat, ne? Also das kostet ja nichts. So, also Omega 3 ist jetzt nicht super billig, aber auch da gibt's Präparate, die ja, wo man dann mit wenigen Euros zurechtkommt in der Woche, um da eben die entsprechenden Supplements zu bekommen. Deswegen, ja.
Wird es sonstige Routinen geben, die du empfehlen würdest, wo man den natürlichen Testosteron-Boost bekommt?
Also, kann? Der größte Hebel, den ich den meisten direkt empfehle, ist Schlafoptimierung. Ja, also Schlaf ist mit Abstand die eine Intervention. Also wenn man jetzt nicht besonders übergewichtig ist, würde ich sagen, ist Schlaf der größte Hebel, den die meisten Männer haben, um ihren Testosteronwert zu verbessern. Ich selber habe im vorherigen, bevor Gründung vom Startup, war ich auch Unternehmensberater mal ein paar Jahre, und da war Schlaf was, wo immer irgendwie gelitten hat. Also irgendwie 4-5 Stunden Schlaf die Nacht war da teilweise die Baseline. Und jetzt, seitdem ich mich sehr intensiv mit dem Thema auseinandersetze, Testosteronmangel, Testosteronwertoptimierung, jetzt weiß ich, wie wichtig Schlaf ist. Ja, also es gibt Studien, da werden gesunde Männer zwischen 25 und 35 eine Woche auf Schlafentzug gesetzt, also so 4-5 Stunden Schlaf die Nacht, und deren Testosteronwerte sind nach nur einer Woche um 15% gefallen. Ja, also das ist sehr, sehr beachtlich, was für einen Effekt Schlafmangel auf den Testosteronwert hat. Natürlich auch auf ganz viele andere gesundheitliche Aspekte ist Schlafmangel sehr, sehr schlecht, aber für mich hat das Thema Testosteronmangel dann da die Überzeugung geleistet, und genau, Schlaf ist jetzt was ich optimiere. Da wäre mein Tipp, ja, 7 bis 9 Stunden Schlaf werden empfohlen. Die einen brauchen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger, aber versucht auf eure 7 bis 8 Stunden Schlaf zu kommen, und versucht auch nicht nur den Schlaf von der Quantität zu optimieren, sondern auch von der Qualität. Also sorgt für eine sehr dunkle Schlafumgebung, kühle Schlafumgebung. Haltet euch fern von Blaulicht die letzte Stunde vorm Schlafen. Guckt vorm Schlafen nicht nochmal schwer zu essen. Und um so sozusagen Umstände zu schaffen, dass die Schlafqualität und Quantität eben entsprechend hoch ist. Und das ist so der eine größte Hebel, den die allermeisten anlegen können für ihren Testosteronwert, den sie in der eigenen Hand haben. Natürlich ausreichend Sport, Bewegung, Stressreduktion, gesunde Ernährung sind dann auch noch weitere Hebel, die betätigt werden können. Aber ich glaube, insbesondere bei den Männern, die da schon versuchen, vieles richtig zu machen, ist der Schlaf nochmal das Thema, wo nochmal nachgeholfen werden kann.
Was zu holen ist. Okay. Ja, wir sind ja ziemlich am Schluss angekommen. Was mich noch interessieren würde, was sagt die Forschung? Gibt es irgendwas, was gerade so in Entwicklung ist und vielleicht vielversprechend kommen wird?
Also die Forschung, ich hatte ja beschrieben, Testosteron ist ja seit 1935 synthetisiert. Ja. Davor hat man auch schon ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert mit Testosterongewinnung aus Rinderhoden und hat da auch verschiedenste Experimente gemacht. Aber mittlerweile ist die wissenschaftliche Datenlage extrem tiefgehend, extrem umfangreich. Tatsächlich gibt es aber immer wieder neue, sehr, sehr spannende Studien, die rauskommen, die mit eigentlich fast nur noch unterstreichen, wie wichtig ein gesunder Testosteronhaushalt ist für allgemein die Männergesundheit. Letztes Jahr kam eine sehr spannende Studie raus, die nachgewiesen hat, dass Männer oder die darauf hingewiesen hat, dass Männer mit einem Testosteronmangel tatsächlich früher sterben als Männer, die einen optimalen Testosteronwert haben. Eine andere Studie hat darauf hingewiesen, dass eben eine Testosteronersatztherapie sehr, sehr sicher ist bezüglich von Nebenwirkungen. Früher haben nämlich andere Studien so ein bisschen die Befürchtung geweckt, okay, Testosteronersatz hat möglicherweise ein Risiko für Prostatakrebs oder birgt ein Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Aber da ist in den letzten Jahren auch sehr, sehr viel geforscht worden und festgestellt worden, dass eben eine Testosteron-Ersatztherapie sehr, sehr sicher ist bezüglich Herz-Kreislauf und bezüglich Prostatakrebs. Was jetzt da Neues gerade in der Forschung passiert, ich würde sagen, auf das Testosteron selber bezogen, würde ich jetzt nicht mit in den nächsten 5 bis 10 Jahren mit nicht extremen neuen Erkenntnissen rechnen, einfach weil dieses Präparat schon so lange auf dem Markt ist. Ne, ihr müsst verstehen, da ist auch kein Patentschutz mehr drauf, da gibt es nicht mehr super viel Geld zu verdienen mit dem Testosteron selber. Das heißt, da wird jetzt nicht mehr super viel Neues geforscht. Aber es gibt dann doch immer mal wieder interessante Arbeiten, wo dann ja noch weitere Wirkungen von Testosteron nachgewiesen werden oder auch positive Effekte von der Ersatztherapie.
Also kann man eigentlich fast sagen, Testosteron wirkt wie ein natürlicher Jungbrunnen.
Ja, also könnte man so sagen. Also man darf es natürlich auch nicht ganz vereinfachen. Also nicht für jeden Menschen, der sagt, ich möchte möglichst lange jung bleiben, ist Testosteron die Antwort darauf. Das ist sicherlich auch nicht richtig. Aber für die Männer, die mit höherem Lebensalter niedrigere Testosteronwerte haben, wenn die diese Werte optimieren, dann ist natürlich das eine absolutes Wundermittel, um eben funktional älter zu werden. Ja, weil wer im hohen Alter noch einen guten Testosteronhaushalt hat, der hat mehr Muskulatur, der ist vitaler, der ist fitter, der hat mehr Konzentrationsfähigkeit, als wenn er eben einen Testosteronmangel hat. Also da ist es schon so, dass tatsächlich Testosteron dabei hilft, gesund älter zu werden, wenn man es eben versteht und wenn man es eben nur natürlich ärztlich begleitet, optimiert. Ich würde jetzt nicht jemandem empfehlen, einfach zu sagen, okay, ich hole mir jetzt einfach Testosteron aus irgendwelchen Quellen im Internet oder wo auch immer, sondern das ist immer noch eine medizinische Intervention, medizinischer Eingriff, der eben in ärztlich begleitete Hand gehört.
Das möchte man so stehen lassen, das ist ein schöner Abschluss. Vielleicht kurz im Nebensatz, ich habe irgendwo gelesen, dass sich zum Beispiel im Testosteronhaushalt vorher schon ankündigt, vor einem Herzinfarkt. Gibt's da, ist das Fakt oder Fake?
Also im Testosteronmangel ist tatsächlich ein Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also Männer, die einen Testosteronmangel haben, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu entwickeln. Oder auch ein Mann mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bei dem sollte man auf jeden Fall auch mal den Hormonhaushalt sich anschauen. Bei einer anderen Erkrankung, beim Mann, ist es aber noch eindeutiger, so ein Frühzeichen für einen Herzinfarkt, und das ist die sind Erektionsprobleme. Ja, Erektionsprobleme, die sind häufig, weil die in den meisten Fällen durch Gefäßveränderungen entstehen. Okay. Und die gleichen Gefäßveränderungen finden dann häufig auch in Herzkranzgefäßen, also in das Herz mit blutversorgenden Gefäßen statt, sodass Männer, die häufig die erektile Dysfunktion haben, in 70% der Fälle auch solche Veränderungen am Herzen haben. Sodass, wenn man solche Probleme hat, nicht nur zu irgendwelchen blauen Pillchen greifen sollte, sondern das auch einmal ärztlich abklären lassen sollte, weil das eben eine Riesenchance ist, auch solche Herzveränderungen zu erkennen und frühzeitig zu behandeln, dass es eben nicht zum Herzinfarkt kommt. Also vielleicht hattest du auch das gelesen, weil da ist es tatsächlich so, dass das ein häufiges Frühzeichen sein kann für einen Herzinfarkt.
Schön nochmal zusammengefasst, dass wir das mitgenommen haben und wie achtsam man doch sein sollte. Vielen Dank für die spannende Folge. Zum Abschluss haben wir noch ein paar kurze Fragen an dich und freuen uns über ein paar kurze Antworten.
Was würdest du heute rückblickend anders machen?
Ich hatte es eben schon angeschnitten, Thema Schlaf. Ich habe viele Jahre das Thema Schlaf als den ersten Kompromiss genommen, wenn ich irgendwie meinen Tag nicht durchbekommen habe, hat der Schlaf als erstes gelitten. Ich würde sagen, Schlaf priorisieren, auch schon in jungen Jahren, das als eine Änderung.
Was ist dein Lieblingsessen?
Mein Lieblingsessen ist, ich komme ja aus dem Schwabenland, aus der Nähe von Tübingen, und so eine, die schwäbische Küche, die schmeckt mir sehr, sehr gut. So Spätzle mit Schweineländchen oder so ein Zwiebelrostbraten, das ist was sehr, sehr Feines.
Was Feines. Und was ist dein Lieblingsurlaubsland?
Lieblingsurlaubsland, das ist jetzt eine schwierige Frage. Ich würde sagen, Indonesien, Bali, sehr, sehr schönes Land. War ich im Studium auch für 3 Monate im praktischen Jahr. Super Land, schöne Kultur, leckeres Essen, hat mir gut gefallen.
Ja, wunderbar. Dann weiterhin viel Erfolg mit eurem Projekt, das, was uns wirklich sehr gut gefällt, werden wir auch dranbleiben und Alles Gute, bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank für die Einladung, hat mir echt Spaß gemacht und ja, bis dann. Liebe Grüße.
Haben Sie ein Thema, welches Sie brennend interessieren würde? Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche mitteilen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald und bleiben Sie gesund.